12 Bezirke, hunderte Kieze. Berlin ist überall. Radio 1, die schöne Straße mit Volker Wiebrecht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich es nicht besser wüsste, hier und draußen Teltower Damm 42 sehe, dann würde ich sagen, wir sind im Café Che Popo. Weil direkt vor der Scheibe hier nämlich immer die ganzen Gäste der BVG warten und einem den Hintern zugewandt haben. Im Café aber sieht man doch voller Erstaunen und voller Freude, wie man jetzt am ersten kleinen Verhaltenapplaus bemerkt, der anwesenden vier Leute. Danke sehr, bitte, ist doch nicht nötig, dass wir A, willens sind und B, auch aufgeregt. Erstens, weil der Kaffee ja gut ist im Cabana Coffee Roasters. Kommen Sie bitte her in den Teltower Damm 42. Und warum es auch noch weitere Gründe gibt, außer toller Kaffee, prima Popos und Radio 1 direkt vor Ort am Teltower Damm, das erfahren Sie im Laufe der nächsten vier Stunden. Herzlich willkommen. Goodbye, Annekes. Nageln Sie mich bitte nicht fest. Ich kann Ihnen nicht die exakten Geodaten, also nördliche Länge und westliche Breite, sagen. Ich kann nur sagen, wir sind in Zehlendorf. Teltower Damm 42 und diese Sendung hat das Potenzial, sehr viel Elektroschrott in Ihrem Haushalt zu erzeugen. Wenn Sie hier nämlich mal einen Kaffee getrunken haben, dann werden Sie Ihre jämmerlichen Apparate gerne wegwerfen wollen und sagen, wie kann ich das auch erreichen, dass es so schmeckt? Das hat auch die Antje schon längst begriffen. Das ist nämlich für mich eine Weltpremiere. Antje sitzt neben mir und trinkt Kaffee. Erstmal herzlich willkommen hier bei meinem kleinen Kaffee, Antje.
Hallo.
Tachchen. Antje ist die einzige Frau, und da möchte ich einfach mal sagen, das ist eine echte Weltpremiere, die in ein Lokal kommt mit einem Science-Fiction-Roman in der Hand. Ich habe noch nie eine Frau, 100 Jahre Einsamkeit und Frauen, ja, das geht für mich zusammen, aber Science-Fiction-Roman, was liest Antje gerade?
Expense.
Worum geht's da kurz?
Also die Erde hat sich ausgebreitet in die Ringe, auf die Planeten und Krieg hier und dort wie überall. Das ist eigentlich schon alles.
600 Seiten dick, also lesenswert. Mal sehen, ich denke, in den nächsten vier Stunden werden wir es nicht ganz durchkriegen, das Buch, aber wir bleiben im Gespräch. Antje, zweiter Kaffee, rin gehauen. Also geht einem die Kalotte auf. Kurzum, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Kneipe, wie sie auch schon 1975 beschrieben wurde.
Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebt.
Ja, Peter Alexander, also das ist die Stimmung, die wir heute ausbreiten wollen, nur nicht ganz so scheiße, soll heißen mit anderer Musik und anderer Melodie, also es gibt ein bisschen Punk, es gibt ein bisschen Dance und darüber hinaus gibt es natürlich die entscheidende Frage, wie es dem Onkel im Radio heute denn wohl so geht. Nun, da antworte ich sehr gerne drauf und möchte mich an dieser Stelle bedanken. Bevor wir hier in die Details steigen und uns mit dem Teltower Damm beschäftigen, darf ich sagen, es geht mir ausgezeichnet, und das möchte ich Ihnen mitteilen, mit einem Zürcher DJ, Engelspost mit Namen. Der hat zwei Songs ineinander gefriemelt, einer aus dem Jahr 1986, einer aus dem Jahr 2006. Und wenn Sie das gehört haben, ist der Rest des Tages für Sie erledigt, weil Sie es erstens im Kopf nicht mehr auseinanderkriegen und zweitens beschwingt durch den Tag gehen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Crazy in Your Eyes, Engelspost aus Zürich. Nur in 15 Minuten, In Your Eyes von Peter Gabriel, gemixt mit Crazy von Gnarls Barclay, und der DJ heißt Engelspost und kommt aus Zürich. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert mit dem Song. Ich dachte, die ersten kommen auf Knien bzw. allen Vieren reingerobbt und bedanken sich tränenreich, dass dieses wunderschöne Lied ihr Lied bereichert, ihr Leben bereichert und zum Leidwesen aller anderen nur so selten gespielt wird. Aber nun gut, man kann nicht alles haben im Leben. Apropos nicht alles haben im Leben. Wir Berliner haben ja so ziemlich alles an Mikro- und Makrokürzen, Kiezen in den letzten 100 Jahren eingesammelt, nachdem Groß-Berlin tatsächlich gegründet hat. Und man kann hier sehr schön erkennen, unter anderem in Zehlendorf, dass es eben nicht ein Berlin gibt, sondern viele kleine Berlins Bezirke genannt. Und wir sind in Zehlendorf heute. Und bevor ich lange aushole und mich hier zum Historiker aufschwinge, schlage ich vor, wir gucken uns mal um, beziehungsweise horchen mal, wo wir gelandet sind.
Das Straßenschild.
Der Teltower Damm ist die Wiege Zehlendorfs, dem grünen, wasserreichen und immer schon mondänen Ortsteil im Südwesten Berlins. 1242, erstmals als Zehlendorp urkundlich erwähnt, entwickelt sich die ländliche Siedlung im 17. Jahrhundert zu einer wichtigen Station zwischen Berlin und Potsdam. Im ehemaligen Erbbraukrug an der heutigen Kreuzung Teltower Damm-Clayallee Berliner Straße können damals die Pferde gewechselt werden. Denn der Weg zwischen dem königlichen Stadtschloss in Berlin und der Sommerresidenz der Preußenkönige in Potsdam ist zu dieser Zeit noch beschwerlich. Mit der Eröffnung der Berlin-Potsdamer Eisenbahn gibt es dann Mitte des 19. Jahrhunderts auch einen Bahnhof am Teltower Damm. Der heutige S-Bahnhof Zehlendorf, der älteste Bahnhof Berlins. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehört Zehlendorf zum amerikanischen Sektor. Bis zu ihrem Abzug 1994 prägen US-Truppen auch das Bild des Teltower Damms, wo bis heute die deutsch-amerikanische John F. Kennedy-Schule ihren Sitz hat. Außerdem findet man am Teltower Damm eines der wohl schönsten Standesämter der Stadt. Eine Villa im frühklassizistischen Stil, einst in Auftrag gegeben von der Wohltäterin Sidonie Schafe. Ansonsten gibt es am Teltower Damm neben eher schlichten Mietshäusern imposante Altbauten im Gründerzeitstil. Die Mieten hier sind wie fast überall in Zehlendorf immer schon hoch. Doch der Preisdruck steigt weiter und einige traditionsreiche, inhabergeführte Geschäfte müssen aufgeben. Stattdessen halten immer mehr Filialen großer Ketten Einzug. Eine Entwicklung, die viele Zehlendorfer sehr bedauern. Doch noch finden sich am Teltower Damm auch viele interessante Orte. Jene, die Geschichte atmen und jene, die Zehlendorf tatsächlich ein wenig hipper machen. So wie das Cabana Coffee Roasters, wo man perfekt gerösteten Kaffee genießen kann. Genau dort hat es sich heute auch Radio 1 gemütlich gemacht. Erleben Sie in den nächsten 4 Stunden, wie Volker Wiebrecht zum Barista wird und erkunden Sie mit uns den rauen Charme des Teltower Damms.
Wenn er fliegt, werden Wünsche wahr. Michael Hölzen ist der Radio 1 Straßenengel.
Der tatsächlich ausgesandt wird, um in den schönen Straßen, die wir erkunden, heute den Teltower Damm mit Engelsflügelchen und auch tatsächlich Diadem. Ach nee, wie nennt man es denn? Corona?
Schein, Heiligenschein, so.
Heiligenschein, ja. Ich dachte einfach, also so eine lichte Corona. Ja. Man könnte auch sagen,
Aura.
Ein weiß-silbernes Gefussel auf deiner Glatze. Aber Heiligenschein klingt irgendwie schön.
Weißes Gefussel ist auf deinem schwarzen Hemd.
Was, ehrlich?
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich dich an die Flügelchen angefasst? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was machen wir hier gemeinsam? Wie man hier schon gerade angedeutet hat. Also der Micha war 3 Monate auf hoher See, sieht knackig braun aus.
Aber nur im Gesicht, wirklich.
Gut, mehr wollten wir auch nicht wissen. Informationen, die keiner braucht, Herr Hölzen, dies ist öffentlich-rechtlich. 13.23 Uhr, Michael Hölzen am ganzen Körper unbehaart und weiß. So, jetzt haben wir es. Also, der Engel hier zu Gast. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du zurück bist.
Ja, ich freue mich auch, wieder gesund und munter hier zu sein und heute als Einstieg ins Berufsleben wieder mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Wirklich ganz im Ernst.
Ja, das ist okay, alles klar. Dann sage ich mal nichts Ironisches. Ich bin auch sehr froh, dass du gesund zurückgekommen bist. Der Mann ist ein richtig guter Kapitän. Viele Leute sind mit ihm gesegelt, auch von Radio 1, sind alle sehr stolz, unter dir gedient haben zu dürfen, weil du A, sehr direkt bist und B, sehr fürsorglich. Du hast das Schiff mehrfach aus hoher See gerettet, aus den Armen von 7 Kraken entfernt und nur dabei 2 Mann verloren, glaube ich, oder?
Ja, genau. Und während ich weg war, hast du dir eine Pornobrille zugelegt.
Das ist sehr schön, dass du das so andeutest, weil das haben viele meiner Freunde in letzter Zeit auch getan. Entschuldigung, das habe ich mich versprochen, viele meiner Ex-Freunde in letzter Zeit auch getan, nämlich diese Brille zu kritisieren. Willkommen im Kreis meiner Ex-Freunde, Michael.
Ja.
So, ich habe hier Aufgaben für dich vorbereitet.
Danke.
Für alle, die hier sind. Erstmal, wie sieht denn der Michael aus? Der sieht doch einfach toll aus. Erholt mit dem weißen Diadem da, oder? So ein sexy Engel.
So habe ich mir den Wiedereinstieg vorgestellt.
Ja, direktamente vom Meer in die Niederung.
Ich helfe dir mal.
Sehr schön. Hier ist deine Aufgabe, mein Freund. Also, der liebe Engel hat nämlich immer die Aufgaben. Hallöchen, kommen Sie ruhig rein. Sie können Kaffee kaufen, ja? Sie müssen nicht zuhören. Nein, nein, kommen Sie rein. Also, der Engel muss immer Aufgaben erkunden, damit wir hier das Areal näher kennenlernen. Aufgabe 1 für den Straßenengel. Mein lieber Freund in Weiß, das bist du.
Ja.
Ja, für den, also, gut. Schlage kräftig mit deinen Flügeln. Jetzt ist mir übrigens auch aufgefallen, warum Engel immer so einen geraden Rücken haben. Weißt du, die können sich einfach nie anlehnen. Er muss immer, ja, also immer aufrecht sitzen.
Lästig.
Dann flieg über den Teltower Damm und suche einen Ort, an dem du alles über die Geschichte Zehlendorfs erfahren kannst. Und passend zum 100-jährigen Bauhausjubiläum möchten wir, dass du an diesem Ort auch herausbekommst, was Zehlendorf mit dem Bauhaus verbindet.
Hä?
Lala. Haben sie dir schon einen Tipp gegeben?
Nee.
Okay, aber lass dir eins gesagt sein, nicht alles, was nachträglich das Etikett Bauhaus rangepappt hat, bekommen, tut, ich glaube, das muss man, glaube ich, das Verb hier nochmal überarbeiten, ist auch wirklich Bauhaus. Also lass deine himmlische Weisheit walten und kehre zurück mit dem irdischen Wissen. Hotti flotti.
Ja, mache ich. Bis dann.
Wie lange hast du denn Zeit?
Ich glaube, 1 Stunde ungefähr oder 1 Stunde und 10 oder so.
Ja.
Weniger? Eine Stunde.
Eine Stunde hat er nur Zeit. Oh ja. Mann, das wird aber knapp, oder?
Ja.
Das muss aber reinhauen.
Jip Jummi Justaf, wie der Berliner sagt.
Hast du eigentlich schon gegessen? Du bist jetzt irgendwie nur Konservennahrung gewohnt,
nee, habe ich noch nicht. Mache ich dann danach.
Ja, hast du auch gekocht an Bord von deinem Schiff eigentlich?
Nee, ich lasse kochen.
Echt? Was gab es denn so durchschnittlich da immer?
Tatsächlich Sachen, die man mit maximal 2 Flammen kochen kann.
Okay, also eine Dose und noch eine Dose.
Ja, genau.
Sehr schön.
So sieht's aus.
Dann
Ravioli Micha werde ich auch genannt.
Ravioli Micha. Da wirst du in der Gegend hier sehr glücklich. Also als Abwechslung empfehle ich mal die Bagel hier aus dem Haus.
Alles klar,
super. Ich gebe dir auch einen aus. Also ich leide das Geld dafür.
Have you left Spain? Radio 1, die schöne Straße.
John Legend und Who Did That To You. Hier ist Radio 1 ich kann die Uhr gerade nicht sehen, weil so viele Leute hier stehen und Kaffee trinken. 13 Uhr 34 Minuten. Wir sind am Teltower Damm Nummer 42 in Zehlendorf. Und neben mir ist der Mann, der zu verantworten hat, dass man mir eine Farbkopie in die Hand gegeben hat. Ich dachte, oh nee, jetzt kommt auch noch ein Farbberater in die Sendung. Und dann gucke ich genau, in der Mitte steht blumig, fruchtig. Und dann denke ich mir, okay, das muss also offensichtlich Geschmack sein. Ein Geschmack, der sich dann farblich nochmal in bis zu 800 Nuancen aufsplittet. Und das sind tatsächlich die unterschiedlichen Aromen von Kaffee. Jeder einzelne wird hier quasi mit der Hand aus einer Bohne rausgepresst von Christian Sarg, dem Besitzer und Betreiber des Kaffees und der Kaffeerösterei Gabbana Coffee Roasters. Und damit erstmal herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Christian, Tag.
Hallo.
Du bist von Hause aus Betriebswirt. Da ist ja im dritten Studiensemester immer das Fach Kaffeerösten dran. Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Genau. Nee, nicht ganz so. Der Fokus war schon auf Nachhaltigkeit, auch während des Studiums und Umweltmanagement. Aber der Kaffee kam dann erst später. Also ich war auch eigentlich nie so der Kaffee-Fan, bis ich irgendwann wirklich mal eine Tasse Kaffee probiert habe, wo ich dachte, wow, so kann Kaffee schmecken. Und das will ich auch.
Und das war bei Chibo?
Nee, das waren so die ersten kleineren Röstereien, die es dann am Anfang sogar in den USA, später auch jetzt in Berlin, die Anfänge. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Kaffee das kann, da möchte ich dran teilhaben.
Jetzt bist du mit deiner Frau Janet offensichtlich wirklich auf Achse, global oder nur in Äthiopien. Also vor mir steht ein Beutel, wirklich in sehr haptisch, sehr feinem Verpackungsmaterial, wahrscheinlich auch nachhaltig, Gabbana Coffee Roasters, da steht Kedida aus Äthiopien. Wart ihr schon da?
Leider noch nicht. Also ein Mitarbeiter von uns war letztes Jahr in El Salvador, dieses Jahr in Brasilien. Ich hoffe mal, dass ich jetzt im kommenden Jahr nach El Salvador fahren kann, weil wir da auch jetzt unseren ersten direkt gehandelten Kaffee, also ohne Zwischenhändler, gekauft haben. Den haben wir direkt von einer Plantage gekauft und der sollte jetzt eigentlich im September kommen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich quasi unter diesem Café bis in 30 Meter Tiefe riesige Kaffeebohnenhalden befinden, weil ich kann es mir gar nicht erklären, ein globaler Reisender, der im Hinterhof bzw. in der Hinterstube Kaffee röstet. Trägt sich das?
Wir arbeiten dran. Also wir haben ja schon immer mit Kaffee kaufen. genau, also wir haben schon immer mit, sag ich mal, hochwertigen Kaffees gearbeitet und haben dann aber irgendwann gesagt, okay, nächster Schritt selber rösten, selber einkaufen, auswählen, die Nachhaltigkeit des Kaffees halt auch noch besser nachvollziehen können. Wie fair wird der Kaffee auch angebaut? Also da gibt es ja zwar auch mittlerweile Label, die das verkaufen als fair, aber wir gucken halt wirklich noch genauer hin, können teilweise wirklich sagen, welche Familie den Kaffee geerntet hat, angebaut hat, wie wurde der Kaffee aufbereitet, was wurde als Düngemittel benutzt. Also da
Kaffee ist ja auch eine gute Geschichte, die man erzählen kann, ne? Weil es in der Ökologie natürlich und in der Nachhaltigkeit, sagen wir mal, so große Fußstapfen hinterlässt, vor allem, wenn man es falsch macht, was den Wasserverbrauch angeht, was Chemie und Düngemittel angeht. Was ist denn das Geheimnis eures guten Kaffees? Also was kann euer Kaffee, was meine Bohne zu Hause nicht mehr zu leisten, im Ansatz in der Lage ist?
Also ich weiß ja nicht genau, welche Bohne du zu Hause hast, deswegen möchte ich jetzt nicht drüber...
Kleinen Schwarz.
Kleinen Schwarzen. Aber bei uns ist es halt so, dass wir wirklich darauf achten, dass der Kaffee nachhaltig halt angebaut wird, dass auch die, zum Beispiel beim Waschen des Kaffees das Wasser auch wiederverwendet wird, dass die Reste, die bei der Kaffeeaufbereitung anfallen, also das Fruchtfleisch auch wieder als Düngemittel eingesetzt wird, dass faire Preise bezahlt werden, soziale Projekte betreut. Und dadurch, dass es dann auch ein sehr hochwertiger Kaffee ist, der halt auch sozusagen handgeerntet wird, handaufbereitet wird, können wir halt auch für eine gute Qualität bürgen. Und der letzte Schritt wäre halt das Rösten. Da versuchen wir uns und sind, glaube ich, mittlerweile sehr gut auch mit unseren Röstprofilen. Und das alles zusammen ergibt dann die gute Tasse Kaffee.
Und nach kalter Hühnerbrühe ist ja kalter Kaffee das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und damit dieser Kaffee jetzt hier nicht kalt wird, werde ich ihn jetzt mal, wie sagt man, degustieren oder verkosten oder reinkippen? Ich weiß nicht, wie sagt man in Fachkreisen?
Trinken.
Ah, Wahnsinn. Was man alles so lernt, wenn man mal rauskommt, oder? Also. Sommelier. Ey, das ist doch Blaubeere.
Ja, also dieser Kaffee hat durch die Anbaubedingungen und das, was die Pflanze mitbringt, halt wirklich Blaubeeraromen.
Aber der war nicht in der Katze drin, der Kaffee, ne?
Nee, der war nicht in der Katze.
Alles klar. Gut, ich wollte sagen, weil Blaubeer erinnert mich so vom Aroma her. Gut, also es ist jetzt auf meinem Ablaufplan steht, Volker lernt Kaffee machen. Wer bei mir zu Hause war, weiß, dass Volker das dringend notwendig hat und ist sehr überzeugt davon. Ansonsten könnte Volker die nächsten 4 Stunden durchreden. Leider wird immer wieder Musik eingespielt, weil ich habe schon 2 von diesen Kaffee getrunken. Da werde ich mal ein bisschen mit dem Sprechgespräch ein bisschen mehr. Was? Darf ich übrigens mal darauf hinweisen, dass die Zeiten ohne Social Media einfacher waren. Jetzt muss ich 6-mal so tun, als ob ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf eine Kaffeemaschine gucke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich frage Sie mal angelegentlich dieser Live-Sendung, wie guckt man eigentlich eine Kaffeemaschine an, die man persönlich noch nie kennengelernt hat? Jetzt faucht sie mich auch noch an, die kleine Maschine. Rrr. Also, wir sind hier in der Kaffeerösterei Cabana und Christian Sarg ist, wie sagt man, Barista, ne?
Barista, Röster, genau.
Ordentlicher Ausbildungsberuf, 4 Jahre.
Ja, mindestens.
Wie bei den Sushi-Meistern, 7 Jahre lang nur die Bohne streicheln und dann das erste Mal tatsächlich auch Leuten servieren. Wer hier hinkommt, ist tatsächlich ein für alle Zeiten verloren an diesem Kaffee. Es gibt Menschen aus dem ganzen Bezirk, die sich hier morgens eine Tasse holen, weil er eben tatsächlich besonders gut ist. Geht offensichtlich nur in spezieller Hinwendung zur Bohne. Ich muss aber auch darauf hinweisen, aus aktuellem Anlass, dass dies nicht eine Veranstaltung der Bild-Zeitung ist mit Lesertelefon bzw. Leserbeteiligung, wo man Fotos machen kann oder auch 10 Euro für Witze gezahlt werden. Ich gebe trotzdem 10 Cent für den Witz, den mir eine kleine Besucherin hier gesagt hat. Kaffee interessiert mich nicht, die Bohne. Ha! Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Witz geht auf dich. Wie ist dein Name? Sarina. So, jetzt aber von Sarina wieder zurück zu Christian. Also ich lasse jetzt mal den Teil aus, wo der Kaffee natürlich besonders gut vermahlen wird, weil meine pupsige Maschine zu Hause wird wahrscheinlich nur pressen. Und das ist eine besonders gute Kaffeemühle.
Ja, also das ist eine Grind on Demand, die bereitet sozusagen die Portion immer so vor, wie wir sie gleich auch in den Siebträger einfüllen. Das ist das, was hier in die Maschine gespannt wird. Ja. Mahlgrad wird mehrmals täglich natürlich eingestellt, je nachdem, wie gut der Kaffee läuft. Das ist natürlich da so ein bisschen aufwendig, wenn man das für jeden Kaffee machen würde.
Aber warum hängt die Qualität eines Kaffees davon ab, dass die gesamte Maschine heiß gelaufen ist? Also die ersten 10 Kaffee kann man ja mehr oder weniger direkt in die Spüle drücken, ist das richtig?
Ja, das kommt noch ein bisschen auf die Maschine an. Also meistens muss die ja eine bestimmte Temperatur haben. Also Kaffee sollte so um die 90 bis 94 Grad aufgebrüht werden. Mhm. Nicht unbedingt heißer und auch nicht kälter, weil es dann entweder zu bitter oder zu sauer werden kann. Also die Maschine hat eigentlich eine konstante Temperatur von 93 Grad. Das ist das, was wir für unsere Espresso-Shots nehmen. Und arbeitet mit 9,5 Druck Bar oder Bardruck. Und ja, dann kommt eigentlich immer genauso viel Kaffee und auch die Temperatur gleich raus. Zu Hause hat man oft das Problem, dass das Wasser ja dann kalt wird. Je mehr Kaffee ich ziehe, umso mehr Wasser kommt halt nach. Und
also zu Hause hat man noch ganz andere Probleme, nämlich vor allem, dass man 2 Stunden früher aufstehen muss, um diese Wissenschaft zu lernen, um jeden Tag eine Tasse rauszukriegen. Also ich nehme an, dass du zu Hause auch gar keinen Kaffee trinkst, weil es einfach im Vergleich zu dem, was du hier zauberst, unerträglich ist. Oder trinkst du einen schönen Filterkaffee?
Ja, natürlich, einen schönen handgefilterten Kaffee. Also auch das ist ja wieder im Kommen.
Mit Prise Salz drin und ein bisschen Zimt?
Nee, das nicht. Aber mit einem guten gefilterten Wasser.
Okay, warum gefiltertes Wasser? Ich dachte, Kalk ist ein Geschmacksträger.
Ja, also es sollte nicht komplett rausgefiltert sein, aber das Berliner Wasser ist doch sehr kalkhaltig und dadurch hat man auch wieder das Problem, dass die Bitterstoffe sich an Kalk anhaften und man dann eher halt einen bitteren, etwas zu kräftigen Geschmack vielleicht auch.
Jetzt möchte ich natürlich auch meine unfassbare Genialität unter Beweis stellen und jetzt endlich auch mal den Kaffee kochen, weil das war ja die Position, Volker lernt Kaffee kochen. Das heißt, ich drücke jetzt auf den Knopf und dann kommt Kaffee raus.
Genau, wir drücken jetzt auf, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, wie man es so macht, einmal raufdrücken.
Bitte, das möchte ich, so, dass es auch mal Social-Media-mäßig festgehalten wird. Also ein so seltenes Ereignis hat man ja. Also ich drücke jetzt auf einen Knopf und dann kommt unten Kaffee raus. Kann ich dann auch um Applaus bitten für den Fall, dass der Kaffee kommt? Ja. Kaffee kommt jetzt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sowas haben Sie im Radio noch nicht gesehen. Muss man einfach mal sagen. dankbares Publikum auch in dem Fall. Was kommt da jetzt für eine Note raus? Also ist es wieder Heidelbeer oder ist diesmal Himbeer?
Nee, jetzt haben wir einen schönen brasilianischen Kaffee, wobei dieser hier auch noch eine feine Zitronenkuchennote hat. Also hat am Anfang so was leicht süßlich-zitronenhaftes und wird dann eher schokoladig. In der Milch hat er aber eher einen Schokotoffee-Aroma.
Das wäre dein Leben und das Leben deiner Frau ohne Kaffeebohnen?
Traurig.
Ganz traurig. Ganz. Und dieser Kaffee, meine sehr verehrten Herren, verlangt jetzt danach, dass ich ihn trinke. Das Tolle ist ja, ich mag das gar nicht sagen, aber wenn ich nach 14 Uhr Kaffee trinke oder eigentlich auch nach 12 Uhr, kann ich nachts nicht schlafen. Das heißt, ich opfere mich jetzt hier für den Gebührenzahler und koste von diesem Kaffee. Und Sie können sicher sein, wenn Sie heute Abend behaglich schmatzend Ihrem Kopfkissen liegen, sagen, Wiebrecht, ich kann gerade nicht schlafen. So, also dann wollen wir mal. Das ist ja... Oh... Aber bei mir schmeckt das, was ich soll rühren. Ich soll schäumen. Ich will keine Milch. Ach, jetzt sollen wir auch noch Rhythmen machen hier. Also das Tolle an dem Kaffee ist ja, bei mir wäre das bitter, aber hier ist das schokoladig. Warum wird das bei mir nicht schokoladig, sondern immer nur bitter?
Vielleicht liegt es am Wasser, dass es kein gefülltes Wasser ist oder am Kaffee. Also ich denke mal, man muss schon auch auf ein hochwertiges Produkt zurückgreifen, um einen richtig tollen aromatischen Geschmack zu bekommen.
Okay, Schluck Kaffee geht aufs Haus übrigens. Dann danke ich ganz herzlich. Jonas Policewoman um 14.08 Uhr. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eben der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer tragen natürlich ihr Bundesverdienstkreuz immer am Revers. Und wenn man drauf guckt, ja, mir ist das gar nicht so wichtig. Wenn man die Frauen anguckt, stellt man fest, nö, kommen in Räuberzivil, haben zwar das Bundesverdienstkreuz, machen aber keine große Sache draus. Von wem rede ich? Wenn Sie zum S-Bahnhof Zehlendorf fahren und dort aussteigen, dann werden Sie, ich weiß gar nicht, ob es das einzige, aber jedenfalls eines der besten, wenn nicht gar das beste Kino in der ganzen Stadt finden, nämlich die Bahnhofslichtspiele, kurz Bali, und betrieben wird es seit einem verschneiten Januartag im Jahr 1979 von Helgard Gammert. Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz, aber da macht sie keine große Sache draus. Ich grüße ganz herzlich, Applaus für Ihr Kommen. Dankeschön.
Hallo.
40 Jahre im Dienste des Kinos, wir haben gerade schon geklärt, also Sie könnten auch noch Zelluloid zeigen. Ne? Ich habe schon auf Ihre Finger geguckt, ob da so von den Scharfkantigen, ob Sie lauter mit Pflastern ausgestattet sind, an den scharfen Filmkanten, haben Sie sich früher geschnitten oder war das immer glimpflich?
Das haben wir schon hingekriegt, also das war nicht das Problem. Aber heute, ich habe es ja gerade vorgemacht, aber wie ja viele andere Dinge auch, die wir so bedienen, an die wir uns gewöhnt haben, diese bekannten Tipp, Tap, Tap, Tipp, ja. Das ist die digitale Anlage, mit der wir jetzt spielen.
Wie kommen denn überhaupt Ihre Filme zu Ihnen? Also tatsächlich dann über das Internet mehr oder weniger wie Netflix-Filme, nur eben im Kino gezeigt. Also kriegen Sie Datenpakete, wenn Sie einen Film, keine Ahnung. Nehmen wir mal, wie hieß Ihr erster Film?
Planet Venus und dann unglaublich einfallsreich Iwans Kindheit und von Tarkowski. Überhaupt kein Kinderfilm im Übrigen. Und Planet Venus, einer meiner Lieblingsfilme über die italienische Linke. Toller Einstieg hier in Berlin. Die Linke war sowieso nicht mehr in Zehlendorf. Nur dazu.
Ja, ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich sich den Film sehr mehrfach alleine angucken konnten. Ne? So groß war der Zuspruch.
Ja, das nahm Formen an, dass ich also Filme gezeigt habe, die mir immer wichtig waren. Dann mit Diskussionen. Und es waren mehr Leute zum Diskutieren als Publikum. Und dann habe ich gesagt, ich muss was ändern.
Ja, wie kommt denn so ein Film, wenn Sie den heute nochmal zeigen wollen würden, wie käme der zu Ihnen? Käme der tatsächlich als Datenpaket und Sie spielen ihn dann einfach aus? Oder ist das, wäre das noch eine Filmrolle?
Also normalerweise spielen wir nicht 35. Ich würde sehr, sehr gerne 35 spielen. Das ist viel zu teuer. Das sind ja mittlerweile alles Filmkopien, die im Lager, also im Filmlager im Archiv liegen. Und das kann sich kein Mensch leisten. Ja? Einmal Ausleihe, 300 Euro. Wir sind digitalisiert, musste da leider auch mitmachen. Das heißt, die Sachen kommen normalerweise in einer, ich schilder das jetzt mal so voll bescheuert. Es kommt ein riesengroßer Koffer, der mindestens 5 Kilo außen hat. Der ist gegen Atomschläge irgendwie gesichert. Und man schleppt ihn dann, oder derjenige, der, also der DHL oder so, schleppt es dann zu uns an. Völliger Quatsch. Aber da drin ist eine kleine DCP. Eine kleine DCP. Und das ist der Film.
Ich dachte, da müssen noch 2 Leute gleichzeitig den Code eingeben, damit der Koffer auch mit 2 Schnallen gleichzeitig geöffnet werden. Klang so wie der Hochsicherheitsgeschichte. Also, Sie halten sich jetzt seit 40 Jahren, ja, was eigentlich? Wacker, gut, sehr gut oder immer schlechter? Also, wie sehen die Wellen aus?
Naja, wie alle Kinos, wenn man 40 Jahre sozusagen in der Branche arbeitet, heißt das natürlich, man hat diese ganzen Wellen mitgemacht. Das hat nicht nur das Bali betroffen, sondern auch die anderen kleinen Kinos. Also ich würde mich jetzt nur mit kleinen Kinos vergleichen und nicht mit Maxen, weil ich werde nie ein Max werden, auch kein Mäxchen. Aber die schlimmen Zeiten waren sicher, also für mich, dass ich einfach mal aufwachen musste, dass die politische Szene, für die Manfred Salzgeber noch gearbeitet hat, der das Kino vor mir hatte, dass die einfach nicht mehr existent war. Die gab es hier in Zehlendorf nicht. Die war überhaupt eigentlich noch nie richtig existent, sondern er hat so ein provokatives Programm gemacht. Und die Leute mussten es hier gut finden. Sie fanden es nicht gut. Das heißt, die Leute kamen sowieso schon von woanders her, von Neukölln, Kreuzberg. Die Zehlendorfer haben das Kino, wie ich es gekauft habe, wirklich gehasst. Ja, also, und das Kinderprogramm war für sie einfach auch schon links.
Haben Sie nie gezeigt, Ich und die Kuh von der CDU? Ich glaube, der Film wäre gut angekommen, oder?
Nein, solche Filme spiele ich nicht.
Also, Sie mussten sich tatsächlich ganz schön auf die Hinterbeine stellen, um hier zu lancieren. Mittlerweile sind Sie ja nicht nur Kino, sondern auch Veranstaltungsort mit vielen Konzerten, Lesungen, Arbeit mit der Buchhandlung auch jeweils zusammen. Anders geht's auch gar nicht mehr. Apropos, was das Meer angeht, wird es denn noch eine Weile weitergehen? Also sind Sie hoffnungsfroh oder singen Sie sozusagen oder schreiben Sie schon an der letzten Messe?
Also ich bin total hoffnungsfroh, aber das hat was mit meinem körperlichen Zustand zu tun. Also wenn ich jetzt anfange, dement zu werden oder brauche einen Rollator, dann geht's nicht mehr. Aber ich sehe da keine Anzeichen, ja? Also mache ich weiter.
Nee, angesichts
hoffnungsvoll.
Ja, also das teile ich mit Ihnen. Angesichts der 40 Liegestütze, die Sie zur Aufwärmung von dem Interview gerade noch gemacht haben, würde ich einfach mal sagen, heiter weiter so und wir machen noch ein paar Kniebeuge nach der nächsten Musik. Okay. Also ich kann sagen, dass ich in guter Gesellschaft bin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und man kennt sich ja auch untereinander. Neben mir sitzt normalerweise in einem relativ kleinen Raum mit Schummerlicht zu Hause und Rot-Plüsch-Klappsitzen links und rechts bewährt. 100 Gäste hat sie hierfür gewöhnlich Helgard Gammert, Betreiberin des Kinos Bali. Und da kommt gerade die örtliche Apothekerin rein und sagt, das ist doch die örtliche Apothekerin, die sich gerade mit einem Zitronenkuchen hier kurz ihre Mittagspause versüßt in gewisser Weise. Wir bleiben aber nochmal kurz, bevor wir sozusagen in die Apotheke gehen, nochmal beim Kino Bali. Tourismus, haben Sie hier Kinotourismus, ist sozusagen das letzte Relikt in Berlin. Guck mal, so war Kino früher.
Also ehrlich, erstens kann ich Tourismus schon überhaupt nicht leiden, ja, das ist nicht so der Brüller für mich. Und Tourismus, nein, gibt es hier in Zehlendorf nicht. Nicht im Innenbereich, also das glaube ich nicht. Wannsee, ja, okay, aber und im Kino schon gar nicht.
Die ursprüngliche Idee des Bali war ja mal, bevor Sie es übernahmen, dass wir ziehen dann quasi das linke Publikum aus Kreuzberg her. Dann haben Sie ja relativ schnell begriffen, dass der ideologisch geprägte Film bei den Zehlendorfern nicht so wahnsinnig gut ankommt. Jetzt zeigen Sie viele Kinderfilme und was? Also was können Sie zeigen, um noch ein Prä zu haben, um sich abzuheben, um besonders zu sein?
Ja, das Besondere ist sicher das, was nicht gut geht. Also wenn ich habe also bestimmte Ansprüche an ein Kinoprogramm und stelle immer wieder fest, die Leute kriegen mein Monatsprogramm, das liegt dann vor und dann schütteln sie mir auch die Hand und sagen, toll, wunderbar, was ihnen wieder eingefallen ist. Aber zu den Filmen, die mir wichtig sind, kommen eigentlich ganz wenig Leute. Aber die sind mir wichtig, ja, und das sind eher sozialkritische Filme, politische Filme und klar Kinderfilme, aber die Kinderfilme, da kriegen sie heute fast kein Kind mehr rein. Die haben andauernd, entweder haben sie ihre Boxen vor sich liegen und können nicht außer Haus gehen, auch schrecklich. Oder sie gucken eben, was weiß ich, auf Netflix irgendwelche Serien an. Da kann ich auch nicht mithalten. Und naja, man spielt halt die Filme, was die Kinder betrifft, die man vertreten kann. Da gibt es nicht so rasend viele. Und was das Abendprogramm betrifft, würde ich sagen, ich muss immer sehr stark nach den Zehlendorfern gucken, was die so gutieren. Ja, also das ist nicht so ganz einfach. Also ich habe mir häufig schon überlegt, würde ganz gerne umziehen in die Mitte, dann könnte ich ein ganz anderes Kinoprogramm machen und hätte auch ein Laufpublikum.
Aber wo haben Sie denn die Zeit her? Sie machen tagsüber und abends das Kino und Sie müssen ja irgendwann auch mal die Filme gucken. Jetzt haben Sie keine Zeit, auf Festivals zu fahren und sich sozusagen mit dem neuesten Material auszustatten. Gibt es irgendwie so einen Spezialkanal, kinobesitzer.de, wo Sie mehr oder weniger alle Filme der Welt im Stream sehen? Oder gucken Sie auch Netflix?
Nein, Netflix gibt's für mich.
Böse, ne?
Böse, total.
Böse.
Nein, ich kann natürlich die Verleiher aufrufen oder die Filme und kann mir dann einfach über einen Link Filme angucken. und lese sehr viel, also Zeitschriften, Kinozeitschriften, die für mich relevant sind. Und da finde ich schon meine Filme. Also ich nehme mir schon Zeit. Tagsüber, wenn ich sitze und Kasse mache und vorführe, nehme ich mir die Zeit, Filme zu suchen.
Aber wer geht denn tatsächlich noch ins Kino? Ich kann mich daran erinnern, auf dem deutschen, auf der Landes Deutschen Filmpreises gab es Flehentliche als, sagen wir mal, euphorische, getarnte Plädoyers. Bitte geht noch in die Kinos, bleibt nicht auf eurer Couch hängen, guckt nicht immer nur die Streamingdienste dieser ganzen Welt. Sehen Sie da eine Möglichkeit, indem Sie beispielsweise Carlsson vom Dach nochmal zeigen und die Augsburger Puppenkiste und die 60-Jährigen kommen dann dahin und sagen, so schön war meine Kindheit?
Das ist wahrscheinlich mein großer Vorteil. Also ich würde sagen, ich bin kein Geschäftsmodell, das sage ich auch immer allen Leuten, aber wenn man Kino ernst nimmt und nimmt es also praktisch aus lauter Leidenschaft so ernst, dass man dem Publikum auch zur Verfügung steht, dann hat man mit dem Zehlendorfer Publikum auf jeden Fall sozusagen ein ganz, ganz treues Publikum, was sich die Filme anguckt, die ich ausgesucht habe. Also ich habe überhaupt kein Problem, sozusagen eigentlich zu überleben. Es hat sich so konsolidiert und damit komme ich auch hin. Aber also das dicke Geld verdiene ich garantiert nicht.
Trägt zur Konsolidierung auf höchstem Niveau auch tatsächlich ein reiches Potpourri an unterschiedlichen Popcorn-Aromen bei oder interessiert Sie das überhaupt nicht? Weil das gehört ja eigentlich auch zum Kino. Ja? 2 Kilo Eimer Popcorn, süß oder salzig und dazu 7 Liter Cola.
Also das gibt's bei mir überhaupt nicht. Und der Süßigkeitenbedarf, der steht, also ist eher gegen null. Und Zehlendorf isst ja wegen des vielen Zuckers keine Süßigkeiten. Also da muss ich mir schon echt was Filmisches ausdenken.
Was empfehlen Sie mir denn in nächster Zeit aus Ihrem Programm? Locken Sie mich nochmal zu sich. Also der Höhepunkt in den nächsten Wochen aus Ihrer Sicht. Handverlesen, auserwählt und hat sonst keiner außer Ihnen.
Na, ich denke, was Spaß macht, ich habe in der ersten Woche im Oktober Alpgeister über die Mythen in Bayern. Das hat auch sehr viel überhaupt mit Mythen zu tun, die in unseren Köpfen noch rumschwirren. Und zur gleichen Zeit in einer anderen Uhrzeit dann Sinking Like a Mountain über die Mythen, die in anderen Erdteilen dieser Welt praktisch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Also wir fangen an Anfang Oktober mit dem Begriff Mythologie.
Sagt sie und dabei leuchten ihre Augen selber wie ein Filmprojektor. Vielen herzlichen Dank. Heldgard Gammert war das, meine sehr verehrten Damen und Herren, Betreiberin des besten Kinos und das ist in Zehlendorf und heißt?
Bali!
Ja, Mensch, danke schön. Quiz mit einem Punkt abgeschlossen, alle Beteiligten. Danke sehr, Herr Gammert. Danke schön. Tschüss.
Radio 1. Die schöne Straße. Mit Volker Wiebrecht.
Monsieur Lessiumont, 14.34 Uhr. Ist immer ganz schön, wenn man Kollegen hat. Ich sage mal, wenn man hier rausfährt am Teltower Damm, in welche Stadt kommt man denn außerhalb Berlins? Ist das Teltow? Ich sage, oh, wow, ja, der Name deutet es zaghaft an. Also, wir sind hier tatsächlich in einst idyllischen Zehlendorfer Kern, beziehungsweise der Dorfaue, Ende des 19. Jahrhunderts, dann langsam urban und großstädtisch geworden. Und bei uns ist die Besitzerin, ich glaube, des ältesten Gebäudes hier in der Gegend, Birgit Küttner ist da. Tag, Frau Küttner. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ja.
1850 ist Ihr schönes Haus gebaut worden. Sie haben es vor 10 Jahren gekauft. In welchem Zustand?
Na, sehr marode und sehr baufällig. Also das Dach war schon vom Bauamt gesperrt. Und ja, wir waren sozusagen die Rettung für dieses Haus. Weil ich glaube, sonst hätte sich niemand dafür interessiert, da zu investieren und sein Geld reinzustecken.
Also vor 10 Jahren wussten wir noch nicht, dass wir klug gewesen wären, wenn wir Immobilien gekauft hätten. Was hat Sie denn nach Zehlendorf getrieben?
Naja, also erstmal habe ich hier, seit 20 Jahren lebe ich in Zehlendorf. Ich komme ein Kölsch-Mädchen und bin sehr glücklich hier. Bin, ja, habe eigentlich hier einfach aus dem Schöneberg, aus der großen Innenstadt mit meinem Sohn dann hier nach draußen gezogen.
Und betreiben jetzt ein, wie nennt es sich, Kunstgewerbehaus, Geschenke für Groß und Klein und alle Generationen oder was habe ich darunter zu verstehen oder töpfern Sie selber?
Naja, das ist halt ein Laden. Ich hatte immer mein Motto, einkaufen, genießen, gestalten. Das heißt, es sind Geschenkartikel, aber auch Sachen zum Handarbeiten und selber machen. Und genießen ist einfach, dass wir viel Wert darauf legen, eine schöne Dekoration zu machen, es ansprechend zu machen, sodass die Kunden sich wirklich wohlfühlen, entspannen können und auch in entspannten Gesprächen mit uns, aber auch untereinander kommen.
Ich habe angefangen mit Ein- und Ausfallstraße Gentelto. Ich denke dann immer so, es könnte so schön sein, wenn nicht permanent dieser ganze Verkehr hier durchginge. Sie sind nicht so ganz stark davon betroffen, weil Sie was im Blinddarmfortsatz des Teltower Dammes leben, oder wie nennen Sie es? Sie sagten, glaube ich, Stichstraße.
Ja, es ist natürlich der kleine Blinddarm, der Blinddarm vom Teltower Damm, weil wir auch eine Pflastersteinstraße noch haben und die raufführt zum alten Postplatz, wo noch das Königliche Postamt steht. Und ja, wir sind einfach, ich sag mal, verkehrs- und lärmberuhigt und eine Oase in Zehlendorf-Mitte.
Wie hat sich denn in den letzten 10, 20 Jahren hier verändert, wenn Sie schon so lange hier leben? Also zum Besseren, zum Schlechteren, ist es sauber, schmutziger geworden, älter, jünger. Zu viele Punks, zu viele Hausbesetzer hier, war ein Scherz.
Ja, danke für die. Ja, so weit ist es noch nicht, aber es ist. Unser Laden ist einfach, zeichnet sich aus, dass er eigentlich über alle Generationen besucht wird und ein Austausch passiert. Aber generell kann man sagen wirklich, dass der Straßenverkehr total zugenommen hat, auch der Schwerlastverkehr, und dass wir auch selbst Erschütterungen bei uns im Haus merken. Also das eigentlich schreit mein Herz nach so ein bisschen mehr Verkehrsberuhigung hier.
Und die Nähe zur S-Bahn-Station, nutzt die oder hat das nicht viel gebracht?
Natürlich, wunderbar. Wenn man am S-Bahnhof Zehlendorf steht, schaut man auf unser Haus und sieht das Großkunstgewerbehaus, das schöne gelbe alte Haus.
Genau. Wie grüßt man eigentlich in Zehlendorf? Also wir in Charlottenburg sagen guten Morgen. Was sagen Sie hier so?
Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag. Also.
Ich wollte nur darauf hin, was wir Charlottenburger und Zehlendorfer doch wahnsinnig viel gemein haben und mit ihnen gemein machen. Das, die Dame, die übrigens, Sie müssen nicht irritiert sein. Ne? Also sie sagt nicht, du bist der Größte, sie hält mir keine Eins hin und sagt, du bist der wirklich Allergrößte und du bist die Nummer Eins in Deutschland. Das heißt, noch eine Minute, bis die nächste Musik kommt. Was wünschen Sie sich denn für die nächsten Jahre? Also Verkehrsberuhigung habe ich schon mitgenommen, aber tatsächlich, ich gebe Ihnen das Mikrofon, dann hört man Sie auch. Sekunde, jetzt.
Bitte?
Ja. Ich gebe Ihnen das Mikrofon hin, dann hört man Sie auch.
Okay. Ja, also ich würde wünschen mir, dass eigentlich der, dass jetzt so als Einzelhändlerin, dass es noch viele mutige neue mutige Menschen gibt, die auch hier in Zehlendorf Mitte einen kleinen Einzelhandel aufmachen und den Bezirk bunter machen und wir eigentlich nicht
haben denn schon so viele in den Sack gehauen hier? Haben wir schon so viele in den Sack gehauen, da fuhr gerade ein Mofa vorbei.
Ja, ich sehe viele hier kommen und gehen, auch Sachen, wo ich finde, das ist eine super Idee, aber die nach 2 Jahren oder so dann doch wieder schließen, auch wegen, natürlich wegen der Mieten auch. Mhm. Aber ja, ich gebe den Mut nicht auf. Ich hoffe, dass viele das den Mut haben, hier einfach sich selbstständig zu machen.
Und schauen Sie sich doch mal ganz kurz das Kunstgewerbehaus in Zehlendorf an, in der kleinen Stichstraße, und lernen dort Birgit Küttner kennen. Der nächste Kaffee geht auf unsere Kosten, geht aufs Haus. Also zahlt in dem Fall die Kollegin. Ja, Dankeschön.
Gut. Ja, danke und tschüss, bis gleich.
Bis gleich.
Wenn er fliegt, werden Wünsche wahr. Michael Hölzen ist der Radio 1 Straßenengel.
Engel, nicht Hase.
Ja, entschuldige bitte, aber es ist so weich und flauschig auch. Ja, also was der da auf dem Rücken trägt. Ist nicht so leicht, glaube ich, als seriöser Journalist mit Engelsflügel und so einem Federringchen auf der Fleischwurst.
Heiligenschein, du Pfeife.
Ja, der Ton wird rauer. Na gut, das zahle ich dir im Laufe des Gesprächs noch rein. Also, durch die ganzen Bezirke zu gehen, wirst du eigentlich manchmal auch übel angemacht oder sagst, ist hier Christopher Street
Day? Wir haben da gerade drüber geredet. Es ist hier tatsächlich so, ich werde eher bewundernd angeschaut. Tatsächlich, ja, sage ich jetzt nicht aus
Eitelkeit. Das erlebst du sonst häufig nicht, ne?
Nee, verstehe genau. Ich. Und wir haben dann aber überlegt, wie ist es eigentlich, wenn wir dann mal in Marzahn sind oder in Neukölln? Ich glaube, da würde ich dann tatsächlich an Grenzen kommen. Das Gute, was mir in die Karten spielt.
Jetzt rutscht ihm gerade der Heiligenschein vor die Brille.
Ja. Ja. Aber was mir in die Karten spielt tatsächlich ist ja, ich sehe jetzt ja nicht irgendwie aus wie ein Engel, mit dem man üble Scherze treibt.
Nee, du weißt, was ich meine. Das ist wohl wahr. Das ist irgendwie so der Engel, der auch mal die Fresse poliert. Ja.
Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen.
Ja, ein kräftiger Kollege, der Micha. Und deshalb ja auch gut gerüstet und gebaut. Und deshalb haben wir dich durch die Gegend geschickt. Ich habe jetzt gar nicht mehr den Zettel mit deinem Auftrag. Eigentlich ist es mir auch relativ wurscht, was du zu tun hast. Hauptsache, es ist schön schwer.
Ja, soll ich es dir sagen? Die Aufgabe war, dass ich gucken sollte, wo man Informationen über Zehlendorf finden kann. Ja. Über den Bezirk, alles Mögliche. Unter spezieller Berücksichtigung des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums. Und das habe ich tatsächlich auch geschafft.
Hä? Ja. Bauhaus Zehlendorf?
Ja, aber ich fange erstmal mit dem ersten Teil an. Ne? Okay. Wenn du dich für Zehlendorf interessierst, ne, dann ist eine sehr, sehr gute Adresse das Heimatmuseum Zehlendorf. Das findest du hier am Ende des Teltower Dammes.
Soll ich deinen Heiligenschein mal halten?
Ja, oder? Kannst du den einfach mal nehmen. Am Ende des Teltower Dammes. Und es verhält sich so, Zehlendorf war bis 1920 eine eigenständige Gemeinde. Ja?
Ja.
Und 1920 haben die dann das Problem gehabt, dass sie eingemeindet worden sind zu Groß-Berlin. Mhm. Und da hat Berlin quasi die Form angenommen, die man heute noch kennt. Und es war dann eben so, dass die Zehlendorfer da ein bisschen die Nase gerümpft haben, weil die wurden dann auf einmal in einen Topf geworfen mit den Neuköllnern und mit dem Weddinger Arbeiterbezirk und so.
Degutant.
Ja, und da hatten die überhaupt keinen Bock drauf und haben dann eben gedacht, irgendwie, da wollen wir eigentlich nicht dazugehören, aber sie konnten sich nicht dagegen wehren. So.
Okay, und was hat das jetzt mit dem Bauhaus zu tun?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass es hier in Zehlendorf sehr viele Bauhausbauten gibt. Also Mies van der Rohe, Walter Gropius, die haben hier im Privatauftrag Häuser gebaut. Die sind in dieser Ausstellung, in diesem Heimatmuseum auch dokumentiert.
Hochzeit 20er Jahre, oder
was? Ja, genau. Und das ist ganz, ganz interessante Bauten auch. Da sind dann Gebäude auch dabei. Da war Rosa Luxemburg, ist da ein- und ausgegangen, tatsächlich irgendwie so 1919. Ne? Das fing ja alles schon relativ früh an. Und die haben da eben diese Häuser eben dokumentiert und diese ganz besondere, also Walter Gropius war so eine Sache, Mies van der Rohe. Und dann gibt es eben diese Waldsiedlung Zehlendorf. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Argentinische Allee. Da fahre ich öfter mit dem Fahrrad lang, Onkel Toms Hütte. So ein langgezogener Bau, ist gerade letztes Jahr aufwendig renoviert worden. Hat nicht direkt was mit Bauhaus zu tun, aber der Bruno Taut, der Architekt, der das gebaut hat, der hat sich so ein bisschen auch in diesem Kontext neues Bauen so gesehen und hat da eben diese wunderschönen Bauten hingesetzt, die auch wirklich so ein bisschen so eine Bauhaus-Anmutung haben. Aber da waren die Zehlendorfer natürlich auch wieder so ein bisschen angefressen, weil die dann gedacht haben, kann ja jetzt nicht sein, jetzt bauen die hier quasi so Mietskasernen hin. Ja? Wenn du durch Zehlendorf fährst, siehst du ja eigentlich mehr so Einzelgebäude, so Einzelvillen, sage ich jetzt mal teilweise, mit schönen Gärten drumherum. Und jetzt wurde da auf einmal so ein Mietskomplex gebaut. Das fanden die nicht so toll.
Was sich hier durchsetzt, hat auch Bestand. Ja?
Naja, und das ganz Interessante fand ich eben auch, dass in dieser Ausstellung klar wird, die Probleme, die wir heute im Wohnungsbau sehen, ja, also zum Beispiel eben fehlende Baugenehmigung, Wohnen viel zu teuer, das war damals genauso. Du musstest in Zehlendorf, wenn du in dieser Waldsiedlung wohnen wolltest, ungefähr so ein Drittel deines Gehaltes rechnen für die Miete, die damals fällig war, 91 Mark.
Okay. Ja. Dazu passt übrigens, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ich habe in dieser Woche ein Buch gelesen, ich habe letzte Woche, in der Woche, schönen Woche schon drüber geredet, über das Paris der 40er und 50er Jahre. Ne? Mhm. Simone de Beauvoir, Camus,
ja.
Dann natürlich Jean-Paul Sartre. Ich glaube, Simone de Beauvoir war 40 Jahre, bevor sie ihre erste Wohnung bezogen hat. Die hat vorher immer nur in kleinen Cachemo-Hotels gewohnt und hat dann Freundin geschrieben, ich koche jetzt immer für meine Gäste. Es gibt sehr viel Gemüsesuppen und Fleischkonserven. Ja? Ich koche für meine Gäste. Also, und das zu unerschwinglichen Quadratmeterpreisen. Ja. Also, vielleicht können wir in der Stadt dann auch aufhören, uns alle aufeinander aufzuhetzen und uns gegenseitig fertig zu machen und gehen dann davon aus, dass es periodisch wiederkehrende Probleme gibt, die man am besten gemeinsam löst und nicht, indem man anderen was wegnimmt oder die anderen dämonisiert, oder?
Genau. Und früher war nicht alles besser. Und wenn man die Ausstellung tatsächlich sich noch angucken will, 8. September, dann ist alles vorbei.
Also ich würde mal sagen, mein Engel, möchtest du ein Küsschen oder reicht dir ein feuchter Handschlag?
Nee, Küsschen wäre schon schöner.
Ja, vergiss es. Ach so, die zweite Aufgabe. Ach, ich bin so hingerissen gewesen von der Idee, dass ich ihm jetzt doch noch kein Küsschen geben muss, aber gut. Ach, ist noch gar nicht zu Ende.
Kriegst du eigentlich Geld dafür?
Für was hier? Für das hier? Nee, entschuldigen wir, das merkt man doch wohl auch, oder? Also, Aufgabe 2 für den Straßenengel. Ich danke dir für deine
Späherdienste.
Ja. Kann nicht so leicht auszusprechen.
Die Brille von dir sieht gut aus, aber die scheint nichts zu nutzen. Späherdienste.
Kannst du mal aufhören, auf meiner Brille rumzuhacken und sage ich was über deine Gewichtszunahme. So, ich danke dir für deine Späherdienste aus luftigen Höhlen, aber noch darfst du nicht ins Wochenende abflattern. Denn hier am Teltower Damm sollen Wesen anzutreffen sein, die genau so weiß gewandet sind wie du. Finde sie und berichte mehr darüber. Husch, husch.
Ja, her mit dem Küsschen jetzt.
Ja, du kriegst gleich eins, aber ich kann dir mal einen Tipp geben. Drüben ist ein Miederwarenladen. Da gibt's einige sehr hübsche Sachen. Da gibt's bisher, ja, da gehst du mal rein und kleidest dich. Da wird auch zu der Rest. Das ist mal eine gute Idee. Ich geb dir mal so eine komplette Miederausstattung aus.
Aber in beige.
Hautfarben.
Is someone listening? Okay.
Radio 1, die schöne Straße.
Moderat und running um 15:08 Uhr, versuchen wir nun mal zu sagen, we are now being so international, meine sehr verehrten Damen und Herren. Direkt am Ende hier am Teltower Damm ist der kleine Herberger Weg und in der Nummer 14 befindet sich School of Voice. Und aus Minneapolis schon vor geraumer Zeit nach Berlin gekommen, ist dort die Betreiberin, Inhaberin Kara Johnstedt. Sie ist nicht nur Gesangslehrerin an unterschiedlichen Hochschulen gewesen, unter anderem auch an der renommierten Hans-Eisler-Schule, sondern auch jetzt hier, um aus mir George Michael zu machen. Aber erstmal guten Tag, erstmal Kara.
Guten Tag, Heike. Genau, George Michael ist ein guter Anfang.
Ja, George Michael ist für mich the top of the pops. Also gibt es jemanden, der besser singt als George Michael, also in Sachen Gefühlsexpressivität?
Naja, der macht das schon sehr, sehr gut. Sag mal so. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Sänger.
Mhm. Ja, ich stelle mir vor, dass deine Kundschaft vor allen Dingen aus älteren Leuten besteht, die einfach quasi nach der Pensionierung sich vorstellen, sagen, wenn ich Dinge in meinem Leben nochmal erleben möchte, dann möchte ich mich voll zum Ausdruck bringen und komme dann zu dir und möchte nochmal singen lernen. Richtig? Falsch?
Falsch.
Weil?
Falsch.
Total falsch.
Wir haben Leute, wir haben Kinder, die fangen schon mit 4, 5, 6 an. Ich habe Kinder bei mir, die in große Kinofilme sind, die sind 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Ich habe auch Leute, die an andere Hochschulen studieren, die auch bei mir sind oder die sind unter Plattenvertrag. Und ich habe auch natürlich Ärztin, Zahnärztin, Managers, große Firmen, die mir ihre Leute schicken. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Leute, die 50, 60, 70, meine Älteste war 84.
Okay.
Ja.
Dann hast du eine Methode, die nennt sich Voice Your Essence.
Genau.
Ich verflüssige meine Essenz und mache sie. ist falsch, oder? Ganz falsch, Entschuldigung.
So, man kann nur so sagen, dass jede Stimme, jeder Mensch hat eine Schwingung und hat eine freie Stimme. Und ganz oft, ja, und wir verlieren dieses Gefühl, offen und frei zu sein. Ganz viele Menschen, die erinnern sich dran, wie es war als kleines Kind, frei zu singen, frei rumzuspielen. Und auf einmal mit 8, 9, 10 fängt es an und auf einmal mit 20, ich kann nicht mehr singen. Mhm.
Aber das stimmt nicht. Als ich 13 war, habe ich festgestellt, dass die Ortrud in den Chor gegangen ist. Deshalb bin ich auch zu meiner Musiklehrerin gegangen. Die hat mich vorsingen lassen und hat gesagt, also für mich bedeutet das, dass ich Ortrud nie kennenlernen werde, weil ich durfte nicht in den Chor. Die konnte sofort hören, ob eine Stimme Potenzial hat oder nicht.
Ja, aber vielleicht eine doofe Chorleiter oder Leiterin, muss ich sagen, weil ich kann jedem Mensch beibringen, nicht nur wie die Stimme geöffnet wird oder frei wird, aber auch zu intonieren. Und ganz viele Intonationsprobleme sind 99% vom Spannungen, vom körperlichen Spannungen. Und diese Spannung kann man entspannen.
Okay. Jetzt müssen wir angesichts unserer Zeitbegrenzung uns ein bisschen auf dieses Thema konzentrieren. Wir könnten auch sehr lange über deine eigene musikalische Karriere reden, über die Platten, die du gemacht hast, über den Pop-Jazz, Singer-Songwriter-Bereich, den du bespielt hast, über all die Erfolge. Aber mit einem Satz, was ist das Geheimnis einer guten Stimme? Ein tiefer emotionaler Charakter? Weil dann könnte ja nicht jeder eine tiefe und gute Stimme haben.
Oder? Für mich muss eine Stimme Resonanz haben, es muss voll sein, es muss frei sein und es muss die Menschen berühren und es muss auch uns selbst berühren, wenn wir sprechen und wenn wir singen.
Aber manche sind uns, also ich will jetzt nicht Stereotypen bemühen, aber manche sind doch eher sachlicher und nüchterner und sind nicht so emotionale Typen. Also Leute, die sagen wir mal eher kühl sind, naturwissenschaftlich meinetwegen in den MINT-Fächern unterwegs sind. haben die auch eine tolle Stimme? Oder ich versuche immer, denke immer noch, es kann doch nicht jeder ein guter Sänger sein.
Jeder kann eine gute Stimme haben und jeder kann auch gut singen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Künstler zu sein oder diese Gefühl von, ich möchte vor einem Publikum und ich möchte eine gute Stimme. Ich habe Leute auf dem Markt kennengelernt, auch in Zehlendorf Mitte, die eine super Stimme hatten.
Während sie Königin der Nacht sagen.
Ja, genau. Und Tomaten verkaufen.
Okay. Wie lange, also du brauchst ganz kurz mal, möchtest du ganz kurz, bevor die Musik kommt, noch einmal hören, wie ich singe? Oder was?
Ja, zeig mal, wie du singst. Mach so. Very good. Mach. La 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 la.
La 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 la.
Genau, das hört sich doch gut an.
Also brauchen wir gar keinen zweiten Block. Ich bin geheilt, oder was?
Vielleicht hier ist eine Karriere, der fängt gerade an.
Das ist sehr, oder? Sehr. Das ist, that's very German of you to be so flattering. Dankeschön. Uhr, der Moment, wo es sich entscheidet, ob die Quoten von Radio 1 jetzt sinken oder tatsächlich steigen werden, weil man denkt, sowas haben wir wirklich noch nie gehört und wollen es auch nie wieder hören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich persönlich bilde mir ein, dass ich gar nicht so schlecht singe, aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank auch den Trost tatsächlich von Carrie Johnstedt, die School of Voice hier um die Ecke betreibt in der Herberger Wegstraße 14, also natürlich nur Herberger Weg 14 in Zehlendorf, dass jeder eine gute Stimme hat. Jetzt nicht zum Weltkünstler geboren ist, aber jeder jedenfalls eine befreite Stimme bekommen kann. Habe ich richtig zusammengefasst, ne?
Richtig.
Gut, und das lernt man in deiner Schule und auch zuhauf und auch sehr gerne. Also jetzt wollen wir nochmal gucken, was in 5 Minuten passieren kann mit so einer Stimme. Da würde ich mal vorschlagen, nehmen wir der einfache Teil bei mal meine, ohne mich aufdrängen zu wollen. Ja. Fangen wir mal irgendwie an, also erste Diagnose oder womit fängst du an?
Ja, erstmal ist zu verstehen, dass die Stimme, eine große Stimme zu bekommen, braucht man wenig Luft.
Wenig.
Wenig, okay? Okay. Erster Secret, erster Geheimnis. So, erstmal atmest du alle deine Luft aus. Genau. Und dann singst du einen Ton ohne einzuatmen. Ha. Ah. Sieht man, es ist voll.
Aber es kommt in meinem Magen hat es gekribbelt. Es kommt aus der Tiefe.
Kommt aus der Tiefe.
Also will man die Luft aus der Tiefe seines Körpers in der Nase haben? Nein, will man eigentlich nicht.
Nein, es ist nicht so. Aber denk mal an die klassische Sängerin, was man kennt. Die atmen viel ein, aber man sieht, die drücken sehr viel nach unten und sehr breit, ne? Um diese Luftdruck zu verlangsamen. Jetzt können wir das als Popularmenschen, wir möchten nicht so viel da einfach stehen mit so einem großen Raum hier. So, dann machen wir ganz entspannt, wir lernen erstmal ausatmen und zu vertrauen. Ha.
Oh, nee. Sehr gut. Aber ich treffe den Ton nicht schon.
Ist ja egal. Jetzt machen wir erstmal eine volle, schöne Sache.
Ich war schlecht. Nein, ich gebe auf, ich kann nicht mehr.
Nein, okay. Und dann lernt man diese Vertrauen zu spüren. Dann atmet man, sag mal so, an einer Skala vom 1 bis 10.
Ja.
Sind wir bei 3 oder 4. Genauso wie wenn du moderierst.
Ich traue dir jetzt schon.
Ha. Super. Ha. Ja, super, schön. Jetzt machen wir ein paar schöne Sachen, so, die Spaß machen, wie Lip Trills.
Lip Trills.
Ja, so da klingt man so. Ja. Dann man macht in Übung so.
Bei dir schlabbelt es aber mehr.
Ja. Liegt am Ende, wie sagt man, an der how old I am. An der. Ich bin ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen älter.
Glaube ich nicht. Mach mal weiter hier mit dem Unterricht. Okay,
und dann machen wir so Tonleitern und so weiter und die Töne und die A's, I's und U's und die Mamas und Mimis und so. Und dann manchmal machen wir Zungenbrecher sogar.
Okay.
Zum Beispiel, mach mal Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Und jetzt 5-mal schnell.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut. Sieh, und ich bin sogar nicht Deutsche.
Du bist kein Native Speaker, ja.
Nein, und kein Native Speaker.
Aber
das übt man.
Du bist labial fortgeschritten.
Genau. Und dann machen wir abhängig von, wo man hingehen möchte, weil es gibt Leute, die Plattenverträge haben. Es gibt
George Michael.
Sprechen. George Michael.
Ja.
So.
I will be your father figure.
Ja, so. So, genau. Und das hat ein bisschen mehr Luft. Und die Luft kommt nicht, weil man Luft durchschießt. Die Luft kommt, weil unsere Stimmen sind sehr weit. So. Jetzt machen wir ein paar Phrasen. Machst du.
Könnt ihr mal aufhören zu lachen hier? Das ist ernst zu nehmen, der Unterricht. Scheiß Publikum.
Yeah. Yeah.
Keiner lacht.
Yeah. Ja, genau. Oder noch tiefer.
Oh. Oh.
Genau. Hey, baby.
Hey,
baby.
Hey, that's Barry White.
Yeah. No, Barry White is,
hey, baby. Hey, baby.
Ja, genau. Barry. Und dann hat man verschiedene Klänge. Ja. Wie zum Beispiel, yeah, oder yeah. Mach mal, es wäre ein Löwe. Und der Kahn kommt nach hinten.
Yeah!
Genau. Yeah!
Oh Gott, das geht doch so daneben.
Yeah! Ah, du musst tiefer, tiefer, tiefer. Yeah!
Yeah!
Oder?
Yeah!
Yeah! Oder?
Mist. Mach nochmal. Mach nochmal. Something's wrong with me.
It was a very short class, right?
But I loved it from the bottom of my heart. Thank you.
From the bottom of my heart, I very much like to teach you. Yeah.
Aber das Tolle ist, dass es wirklich wahnsinnig vitalisierend ist, weil die Stimme normalerweise, die ist wie in so einem Tee-Ei gefangen.
Ja.
Und sobald man mit diesen Übungen anfängt, merkt man auf einmal, wie im ganzen Körper links und rechts Sachen passieren. Also ich bin einmal schweißnass und es lag nicht daran, dass das Publikum mich so geliebt hat. Ja? Und ich vor lauter Freude hier in Ekstase ausgebrochen bin. Ich bin sehr begeistert. Was kostet die Stunde?
Abhängig an, mit wem man studiert. Na, wenn man mit mir studiert, kostet 120 pro Stunde. Und wenn man mit einer von meinen Lehrern kostet 50 oder...
Du, dann bleib doch einfach noch eine Stunde.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Also, sehr verehrte Damen und Herren, Carol Johnstedt ist bei uns gewesen, School of Voice, Inhaberin und Betreiberin. Und wenn Sie mal nach Zehlendorf zum Singen kommen wollen, es ist just around the corner. Dankeschön.
Geheime Orte. Verborgene Missetaten. Dunkle Hinterhöfe. Der Radio 1 Straßenkrimi.
In der schönen Woche, früher immer zur Aufführung gebracht, jetzt angelegentlich eines Auftritts in den schönen Straßen. Wir waren schon in Potsdam, wir waren schon in der Manfred-von-Richthofen-Straße in diesem Jahr. Wir gehen auch noch nach Marzahn und heute sind wir aber tatsächlich in Zehlendorf und dort treffen wir auf zwei besonders liebenswürdige Subjekte, die hier hausen, nämlich einmal in ihrer Rolle als Wilma Ostrowski, der Welt zum ersten Mal als Silvia.
Ja, genau.
Silvia in Erinnerung. Herzlich willkommen, Silvia. Ein besonderer Applaus auch für dich, dass du hierher gekommen bist. Schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Danke sehr.
Dankeschön.
Und ein Mann, der sich auf besondere Art und Weise auf seinen ersten Radioauftritt vorbereitet, ist der Clemens. Clemens, bevor du den Applaus bekommst, möchtest du vielleicht kurz sagen, worin die besondere Art und Weise deiner Vorbereitung auf diese Sendung gestanden hat? Oder soll ich es erklären?
Belegung zweier Vollkornbrote. Mit schön viel Knoblauch.
Ja. Clemens hat also zwei Vollkornbrote mit Knoblauch belegt und hat deshalb ein Vokalverbot. Er darf keine Vokale benutzen.
Ich fahre ja auch gleich wieder nach Hause und gehe 10 Tage nicht aus.
Das wäre uns sehr, sehr recht. Clemens, wir sind normalerweise nicht so unhöflich, aber in deinem Fall muss man einfach mal sagen, du bist uns sehr, sehr schnell aufgefallen. Aber angenehm. Was machst du denn sonst so, wenn du dir keine Knoblauchbrote vor Live-Radiosendung machst, in denen du auftrittst?
Fahr Motorrad und brauche Gott sei Dank nicht mehr zu arbeiten. Und jetzt weiß ich auch, warum du mich vorhin zweimal so intensiv angeguckt hast.
Nee, ich habe zweimal intensiv weggeguckt, nicht angeguckt.
Nee, du hast zweimal intensiv hingeguckt und dann hast du weggeguckt.
Naja, gut. Also Clemens ist Radio 1-Hörer, der kann das ab, so wie wir Berliner. Also Ruppigkeit ist ja die neue Herzlichkeit. Also deshalb, ich möchte mich entschuldigen für alle, die den Eindruck hatten, dass ich Clemens nicht mag. Ich mag ihn sehr gerne und ich esse auch sehr gerne Knoblauchbrote. Klammer auf. Egal. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Clemens ist heute bei uns, um in der Rolle von Lars Scharnweber aufzutreten. Silvia wird Wilma Ostrowski sein. Ich gebe den Erzähler. Und Sie daheim unterwegs dürfen dann gerne mitraten. Und
den Erzähler mache ich.
Du bist der, wer bin ich denn dann?
Du bist Kommissar Butt. Ich mache doch nicht Kommissar
wer,
Butt.
Wer sind Sie? Ich kenne Sie
überhaupt nicht. Ich kann kein chinesisches Sprichwort.
Ah, ich habe mich hier eigentlich auf die andere Rolle eingestellt. Ich denke schon, was macht denn die Anne Mücki hier am Tisch, die Redakteurin?
Naja, sind ja zwei Rollen noch zu vergeben, oder?
Ja gut, dann machen wir es eben anders. Dann machst du, dann muss ich eben den Erzähler machen.
Nein.
Ach ja, ich habe es noch mal versucht. Also ich wirke immer so vollmäulig, aber wenn dann die Redakteurin kommt, bin ich dann immer kleinlaut. Okay, mach du den die Erzählerin. Dann fangen wir mal an. Tod am Teltower Damm, Erzählerin Anne Mücke, Silvia in der Rolle von Wilma Ostrowski, dann ist Clemens da als Lars Scharnweber und ich bin der Kommissar. Und Sie, geneigte Hörerinnen und Hörer, raten.
Abseits der Zehlendorfer Hauptverkehrsader kämpfte sich Kommissar Butt keuchend durch die meterhohen Brennnesseln zum Tatort vor. In einem abgelegenen Winkel des Schönower Parks am Teltower Damm lag Rainer Ostrowski. Routiniert stellte Butt fest, dass Ostrowski erstochen worden war.
Ja, gekonnt perforiert.
Als er die traurige Nachricht Wilma Ostrowski überbrachte, wurde die Frau des Getöteten von einem heftigen Weinkrampf durchgeschüttelt. Sie berichtete schluchzend, dass sich ihr Mann wegen des Kaufs eines Gebrauchtwagens mit dem Verkäufer auf dem Parkplatz des Bürgeramtes hatte treffen wollen.
Mein Mann wollte sich doch nur mit dem Verkäufer treffen. Wir wollten nur ein neues Auto.
Sie behauptete, zum fraglichen Zeitpunkt in einem Bio-Supermarkt leckere Blaubeeren gekauft zu haben.
Und dann wollte ich nur diese Blaubeeren verkaufen und dann das.
Kommissar Butt hasste Blaubeeren. Wenn er sich in einen Bio-Supermarkt verirrte, griff er immer zu Teltower Rübchen.
Ja, lecker Rübchen. Aber sagen Sie, waren Sie bei dieser Gesangsausbildnerin vorhin da auch?
Autoverkäufer Lars Scharnweber kratzte über die rötlichen Pusteln an seinen Unterarmen und hüstelte leicht. Er berichtete schwer atmend, dass Ostrowski nie auf dem Parkplatz des Bürgeramtes aufgetaucht wäre.
Das muss man bei einem Cappuccino im Casablanca beweisen.
Er gab an, zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Bürgeramtes auf den potenziellen Autokäufer gewartet und dabei das Zehlendorfer Stadtwappen studiert zu haben.
Man weiß ja, dass Autoverkäufer einem viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
Ostrowskis Bruder Eberhard zuckte unschuldig mit den mit Amber benetzten Achseln. Er behauptete, zur Tatzeit in einem ortsbekannten Eiscafé ein leckeres Eis schnabuliert zu haben. Kommissar Butt musterte den Eisliebhaber grunzend. Natürlich wusste er längst, wer Rainer Ostrowski erstochen hatte. Er zitierte ein altes chinesisches Sprichwort.
Es liegt ein besonderer Duft in der Luft.
Und nahm den Täter fest. Wer erstach Rainer Ostrowski?
Wenn Sie es wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber an dieser Stelle, glaube ich, erstmal ein furioser Applaus für unsere Darstellerin, nämlich Clemens und Silvia. Danke sehr. Und man erkennt, glaube ich, sehr deutlich, dass Silvia wirklich eine Gesangsausbildung auch schon hinter sich gebracht hat. Ich dachte, da ist ja ordentlich Stimmvolumen drin. Ne? Du singst doch auch, ne, oder?
Ja, ich singe tatsächlich.
Ja, als Zauber.
Privat.
Privat. Was denn so?
Als Hobby.
Und welche Lieder so?
Bossa Nova, brasilianisch.
Das war nur der Bossa Nova. Schuld ist der. Aber jetzt wollen wir nicht abschweifen. 031 für Potsdam 7099 111. Wenn Sie erkennungsdienstliche Hinweise haben und uns sagen können, wer denn der Täter war. Zu dir komme ich gleich noch. Ich hole mir nur Atemmaske, Sekunde. Nein, du musst jetzt den Mund nicht zuhalten, Clemens. Ist erlaubt. Die Leute haben dich trotzdem lieb. Teilweise. Lars Scharnweber oder möglicherweise der Kommissar oder war es denn ein anderer Mitspieler hier, beispielsweise Eberhard. Die Wilma Ostrowski oder der Eberhard. Alle möglichen Leute können es ja gewesen sein. Wenn Sie es wissen, 031 für Potsdam, 7099 111 und Sie kommen dann hier live in die Sendung.
Der Radio 1 Straßenkrimi. Wer findet den Mörder? Und gewinnt die volle Dröhnung Teltower Damm.
Ja, es könnte möglicherweise der Ivo sein, der auf dem Mutterschiff auf dem Hauptdeck angerufen hat, während wir ja sozusagen durch die Gegend kuttern und hier gerade, ich glaube, der 218er oder der X10er durch die Gegend donnert hier am Teltower Damm. Ach, wenn es doch nur weniger Verkehr gäbe, aber wer will schon aufs Auto verzichten? Egal, wir sind bei der Frage, wer denn der Täter in unserem Live-Krimi war und Ivo hat möglicherweise dazu maßgebliche Erkenntnisse beizutragen. Guten Tag, Ivo.
Ja, schönen guten Tag.
Ja,
ich vermute, ich weiß, dass der Autoverkäufer Lars Schramm oder so ähnlich hieß er, der Mörder ist, ja. Weil er die roten Pusteln von den Brennnesseln an seinen Unterarmen hat.
Genau, die tatsächlich Clemens hier in der Rolle von Lars Scharnweber wirklich unübertrefflich schön tatsächlich dargestellt hat, was wir ja im Radio alle sehen konnten. Also mit Kribbelkrabbel im Mäusehaus ist dann hier tatsächlich der Täter überführt. Dir gebührt die volle Packung Kultur, beziehungsweise, Entschuldigung, volle Dröhnung. Manchmal kommt man in den Stereotypen in meinem Kopf durcheinander. Wo wohnst du denn, in welchem Bezirk, Ivo?
Im wunderschönen grünen Köpenick.
Ja, dann hast du ja eine sehr, sehr schöne Weltreise nach Zehlendorf vor dir. Da kommst du auch im Berufsverkehr locker in 35 Minuten auf der Hüpfstange hierher. Also da wünsche ich dir viel Vergnügen bei der vollen Dröhnung. Du kannst dann alles einzelne einlösen. Und wir machen hier weiter rund in der Mundhöhle. Also denn der Clemens ist Zahntechniker und hat schon gleich festgestellt, dass ich eine Brücke habe. Bietet an jetzt auch noch weitere Zahnbehandlungen, wenn ich weiterhin so unflätig bin. Aber ich weiß nicht so, was er damit meint. Mal gucken. Naja, machen wir vielleicht erstmal Musik. La 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 la. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einem Bezirk, der als gut bürgerlich, konservativ und auch natürlich seit den letzten Wahlen als grün gilt. Konservativ und grün schließt sich ja mittlerweile nicht mehr aus. Knapp 30% habe ich gerade mal gegoogelt, hat man dann hier nochmal bekommen, gut eingefahren. Aber ansonsten gilt Zehlendorf als Ecke natürlich eher als klassisch gut bürgerlich. Und was gehört zum Bürgertum dazu? Eine gut bürgerliche Ausbildung, humanistisch und natürlich auch musikalisch. Was also liegt da eigentlich nahe oder näher, als auch mal in großer Tradition Salons einzuführen? Möglicherweise sind die Salons, die hier in musikalischer Natur allerdings durchgeführt werden, etwas anders und gar nicht so spießig. Das erfahren wir jetzt von Annette Spitzleim, die selber seit 30 Jahren in Zehlendorf lebt. Erstmal herzlich willkommen, guten Tag.
Dankeschön.
Sie sind Klavierlehrerin. Ach, wir sind ja beim Du schon gewesen. Entschuldigung, ich wollte mich nicht distanzieren. Du bist Musikwissenschaftlerin, Klavierlehrerin aus Köln, direkt nach Zehlendorf gezogen. Der Liebe halber oder der Salonkultur halber?
Im Grunde eigentlich der jungen Männer halber. Denn damals konnte man nach Berlin gehen und wurde nicht eingezogen. Also was taten wir Frauen? Wir zogen nach.
Okay, gut. Und dann... Ja, das, also so eine schöne Biografie. Das ist mal, würde ich mal sagen, das ist schon mal allein in dieser Art und Weise schon ein Applaus wert. Ja, das wurde, du wurdest dann fündig und hast als Musikwissenschaftlerin und Klavierlehrerin auch hier im Bezirk gearbeitet oder anderswo?
Genau, als Musikwissenschaftlerin und mit einem Klavierlehrerin bei mir zu Hause natürlich, auch hier gearbeitet, hier studiert in Berlin und eigentlich Berlin dann beruflich überhaupt nicht mehr verlassen.
Und bist mit der Salonkultur durch was in Berührung gekommen? Das ist einfach zum Standardbegriff. Also die Mendelssohns beispielsweise vor 170 Jahren, 160 Jahren, die hier quasi ihr Wesen trieben, Unwesen habe ich willentlich nicht gesagt, eingeladen haben, Musiker eingeladen haben, dann in Lusterrunde zusammenkamen, extra komponierte Stücke aufführen ließen und aufgeführt haben. Wann hast du dich entschlossen, das hier in Zehlendorf auszurichten?
Dieser Moderator ist wirklich sehr gut informiert, denn die Mendelssohns sind es, die tatsächlich bei mir den Stein ins Rollen gebracht haben, hier auch private Konzerte zu machen. Zunächst ganz, ganz klein in einer kleinen Wohnung, da stand mein Flügel, da passten noch 6 Leute rein. Ich habe Musiker eingeladen und die haben musiziert und die Leute waren baff, dass sie plötzlich so nah Musik erleben konnten. Die Künstler waren hoch beglückt, dass sie ein Publikum hatten und so spielen konnten, wie es eigentlich früher auch zu Zeiten der Mendelssohns auch durchaus üblich war, nur für 5, 6 Leute zu spielen.
Schwelgt es sich gemeinsam einfach besser oder was ist der Grund, warum man zusammenkommt? Also bei Konzerten verstehe ich es. Man würde sagen, okay, man sitzt beim großen Saal, man nimmt das Stück auf, man ist gezwungen, in dieser Live-Situation zu sitzen und deshalb dringt es tiefer in einen ein. Die Wirkung ist größer.
Das stimmt, aber die Wirkung ist ungleich größer, wirklich ungleich größer, wenn man den Interpreten oder die Interpretin 1 Meter von einem sitzend hat. Genau merkt, wie die Kommunikation auch zwischen 2 Musikern zum Beispiel passiert, genau merkt, wie die Anstrengung ist, was musikalisch passiert, wie die Stimmung sich verändert im Raum, wie es vibriert und das ist ein so nahes Erlebnis, da geht die Musik wirklich hautnah.
Ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock, dass die ganzen Leute auf meinem Parkett rumlatschen und dahinter muss ich die Küche sauber machen.
Das gehört dazu, aber was soll's? Die muss sowieso sauber gemacht werden. Egal, dann mache ich sie halt vorher sauber, mache ich sie hinterher sauber und das ist okay.
Und interessant fand ich, dass man tatsächlich vor allen Dingen an einem Sonntag zusammenkam, also eher als Matinee in den Salons und auch gerne vormittags. Also habe ich gedacht, eigentlich habe ich so einen Salon auch immer als gesellschaftliches Ereignis verstanden, wo man dann, nachdem das Klavierstück endlich vorbei ist, mal zum Weißwein übergehen kann, um dann wirklich Spaß zu haben.
Also früher war es wahrhaftig nicht so, dass es nur auf Tage oder auf Jahreszeiten oder auf Tageszeiten gebunden war, sondern es war wild durcheinander, so wie die Leute halt gerade Zeit haben. So ist es bei mir auch. Es findet dann statt, wenn ich einfach arbeitsfrei habe und dass es ein Glas Wein gibt und dass man anschließend noch zusammensitzt, ist selbstverständlich, aber nicht deswegen, weil man vorher auf die Uhr guckt und denkt, oh, hoffentlich ist das Klavierstück bald zu Ende, sondern einfach, weil es dazugehört, Kommunikation zwischen Publikum, mir und den Musikern über Musik, durchaus auch immer über die defekte Waschmaschine.
Gibt es Stücke, von denen du persönlich abraten würdest, die nicht zur Aufführung geeignet sind bei Salons? Also ich glaube, Beethovens 9. Ist in der gesamten Länge mit Orchester, sagen wir mal, mangels Publikum, das dann noch reinpasst, nicht so geeignet. Deshalb ein Klavier, ein Flügel.
Man kann auch Beethovens 9. tatsächlich aufführen, indem man 2 Pianisten an einen Flügel oder an ein Klavier setzt und Sänger dazu macht. Nicht einen ganzen Chor, aber tatsächlich wurde so früher Beethovens 9. kommuniziert. Es gab doch keine CDs, es gab keine Platten. Also führte man sie zu Hause mit 4 Händen auf.
Ein Stück, das besonders gut geeignet ist, sozusagen, es gibt so eine Art Evergreen-Klassiker, der alle Jahre wieder bei dir zu Hause privat zur Aufführung kommt, weil es sind private Konzerte. Also man muss dich kennen, man muss privat eingeladen werden. Man kann jetzt also nicht, wir würden jetzt auch nicht deine Adresse sagen, Leute, kommt da mal hin. Es sei denn, obwohl, ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich es mit dir verscherzen möchte, dann wäre das eine gute Idee. Ne?
Nein, was Sinn auch ein bisschen dieses Gespräches ist, mein Gott, Leute, geht doch selber mal hin und ladet die Musiker ein, zu Hause in das eigene Wohnzimmer hinein und schaut mal zu, was da an Musik kommt. Es gibt keinen Evergreen, der immer bei mir gespielt wird.
Ah, da sagt der Galliger Berliner, die hat ja auch eine Wohnung, in der sie sich das leisten kann.
Nö, das nicht. Ich hatte vorher auch keine Wohnung, in der ich mir das leisten konnte. 5 Freunde kriegt man wohl zusammen, oder?
Okay, ohne weiteres. Und Musiker machen das gerne oder besonders gerne, in so kleinem Kreise aufzutreten?
Ganz besonders gerne. Wenn man sich tatsächlich den Mut nimmt und mal in den Hochschulen zum Beispiel nach dem Konzert auf die Musiker zugeht und sagt, möchten Sie nicht mal vor 5, 6 Leuten bei mir im Salon vielleicht ein wenig spielen? Sie werden sehen, ein Lächeln geht über, manchmal Verhalten, manchmal ganz offensichtlich geht über das Gesicht. Das ist es eigentlich, was interessant ist.
Ich bin jetzt in Sachen Musikwissenschaft wirklich nicht satisfaktionsfähig. Deshalb banale Frage, mögen wir Brahms oder was ist unser Lieblingskomponist?
Die Leute kommen für Mozart und die kommen für Beethoven. Und wenn sie gehen, lieben sie plötzlich Ligeti und irgendwelche schräge zeitgenössische Musik. Weil das plötzlich, das peppt, das andere kennen sie. Und hier sind neue Erfahrungen, so wie im Jazz auch. Kaum Leute gehen in Jazzkonzerte und nur in die populären Jazzclubs. Okay.
Nach diesem Gespräch wünscht sich halb Berlin Annette Spitzler kennenzulernen, Musikwissenschaftlerin, Klavierlehrerin und Ausrichterin von Musiksalons, die unregelmäßig, wann immer sie Freiheit und selber mal nicht am Klavier sitzen muss, bei ihr zu Hause stattfinden. Maximales Fassungsvermögen 30. Halten Sie also Ausschau nach einer attraktiven, gut aussehenden, gut gelaunten Musikwissenschaftlerin und wanzen Sie sich an sie ran. Vielleicht werden Sie dann eines Tages auch eingeladen nach Zehlendorf in die Salons. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Danke auch. Tschüss.
Radio 1. Die schöne Straße.
Ja, Gemütlichkeit und Ruhe tritt ein. Der Verkehr hat sich dem Gefühl nach ein wenig beruhigt. Ah nee, gerade nur jetzt der Eindruck. Hier am Teltower Damm. Antje ist immer noch bei uns, die eigentlich zum Lesen ins Café gekommen ist. Am Anfang mit ihrem Science-Fiction-Roman. Ich sage mal, wie viele Seiten sie geschafft hat. 0, 0, weil permanent Leute neben mir sitzen und sich auf sie einquatschen. 2 Kaffee und eine Brause hat sie in der Zeit getrunken. Das sind ja fast... 2 Brausen. Oh, Entschuldigung, da bin ich, also ich konzentriere mich wirklich immer auf die unwesentlichen Dinge. Und bei mir ist auch Anne Mücke, Redakteurin der Sendung heute, die sich extra als Ossi getarnt hat mit hartem Undercut, ja, und gezeigt hat, damit die Zehlendorfer mal Angst und Bange sind. Also da kommt eine Punkfrau hier an und recherchiert. Anne, du bist zum ersten Mal im Westen. Wie hat dir dieser Bezirk gefunden? Nein. Also, was ist an der Ecke für dich hier so spannend gewesen?
Also wir haben ja ein bisschen gesucht, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt Zehlendorf machen und es war nicht so einfach, in Zehlendorf eine Straße zu finden, die urban genug ist und spannend genug ist. Und beim Teltower Damm war ich auch ein bisschen skeptisch am Anfang, bin hier rauf, auf und ab gelaufen, habe dann das Cabana gefunden, dachte, okay, wäre schon mal ein cooler Sendeort und habe auch gegenüber das Café Anneliese sofort gesehen und habe mich ein bisschen verliebt darin, weil das sind so 2 Antagonisten. Das Cabana ist so das hippe Neue und Anneliese ist so, wie ich mir Zehlendorf halt vorstelle. Ne? Und habe auch mal mich mit der Geschichte beschäftigt und dieses Café gibt es wirklich seit 1934. Jeder, der in Zehlendorf jemals gelebt hat, kennt es offensichtlich auch. Und der Inhaber, der das 1937 übernommen hat, der hat sich, ich muss mal gucken, ich glaube unglaublich 60 Jahre lang dieses Café geführt, hat da eigene Torten und so entwickelt, ist mit 88 dann nach Australien ausgewandert.
Christian, also nur noch 40 Jahre, dann habt ihr es. Ne? Also
mit der Kohle, die er offensichtlich durch den Verkauf der Anneliese und seiner selbstgefertigten Rezepte erzielt hat. Er ist wohl nicht sehr erfolgreich gewesen, aber ich meine, immerhin, Leute, mit 88 kann man auch nochmal auswandern und neu anfangen. Ne?
Ja, mit 66 Jahren fängt das Leben an und mit 88 ist der erste Höhepunkt erreicht, genau. In aller Deutlichkeit.
So eine Sache hat mich dann doch sehr überrascht hier.
Es soll einen legendären, sehr schönen Markt geben hier, ja, in der Nähe. Hast du den auch besichtigt?
Ja, da bin ich extra nochmal aus dem Osten, aus dem Nordosten, ja, letzte Woche Samstag mit meinem Moped hierher gedüst,
ja,
um mir den anzugucken und war auch echt begeistert. Ist wirklich ein süßer, kleiner Markt. Wir hatten eine Umfrage heute früh im schönen Morgen. Da sagte eine Amerikanerin, die hier Stammgast ist, dass das für sie der schönste Markt von Berlin ist. Ja, ist er wirklich. Also er ist wirklich ganz klein und beschaulich und sehr... ja, sehr ländlich. Man denkt, man ist auf dem Dorf irgendwie. Mhm.
Also das Thema, das einem ja überall entgegentritt, egal wo man ist. Also entweder die einen sagen, der Verkehr steht zu sehr, wir brauchen eigentlich mehr, wir wollen hier durch. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, Teltower Damm ist eine vielbefahrene Straße. Hat sich politisch eigentlich irgendwas getan in letzter Zeit hier, um das im Grunde dem Verkehr entgegenwirken zu können?
Sie kommen irgendwie nicht so richtig vorwärts. Das große Problem ist hier dieser S-Bahnhof, diese Unterführung, die eben den Verkehr total einengt und das alles nur noch schwieriger macht. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich die Fahrbahn hier erweitern würde, würde der Verkehr wahrscheinlich noch mehr werden. Also das ist wirklich ein Problem vom Teltower Damm, denke ich, dieser Verkehr. Der war selbst für uns ein Problem, weil wir hier nirgendwo einen Ü-Wagen hinstellen konnten. Mhm. Auf der anderen Seite, diese Verkehrsberuhigung von diesem sogenannten kleinen Teltower Damm, wo das Kunstgewerbehaus war, ist auch eine sehr viel diskutierte Maßnahme, die in diesem Sommer getroffen wurde. Es ist schwierig, wie in ganz Berlin. Also ohne Gesamtkonzept kommt man auch hier nicht weiter.
Anne Mücke, vielen herzlichen Dank. Und jetzt wieder raus an die frische Luft. Ne? Mhm. Aber ich sag das nicht, ich sag das, um dir einen Gefallen zu tun.
Der Radio 1 Straßenengel.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, in atmosphärisch ungeheuer zumutbarer Dichtigkeit. Die Fliegen fallen hier immer noch von der Decke runter. Sind wir jetzt an einer Stelle angekommen, wo man sagen muss, dass der Scheinheiligenschein von Radio 1 erfunden wurde und von unserem Radio 1-Engelchen, dem Straßenengel, in akkuratester Art und Weise getragen wird. Michael Hölzen ist da, unser Straßenengel, der immer, wenn wir die schöne Straße durchführen, durch die Gegend gesandt wird, um Aufgaben zu erfüllen. Jetzt war da eine Aufgabe, die war ein bisschen kryptisch formuliert. Ne? Du solltest hier am Teltower Damm Wesen treffen, die irgendwie weiß gewandet sind.
Genau, da wurde mein Abstraktionsvermögen so ein bisschen geprüft.
Ja, ich dachte eigentlich ja, dass du mehr oder weniger auf der Suche bist nach Leuten, die aus der Klapse ausgebrochen sind, aber das ist offensichtlich nicht der Fall.
Du meinst die Männer mit den weißen Kitteln? Ja, gut, aber ich habe mich auf die Suche gemacht, erstmal vorbehaltlos und bin dann gar nicht weit gegangen und habe dann die Lösung gefunden. Hier um die Ecke ist nämlich tatsächlich das Standesamt Zehlendorf direkt um die Ecke. Das ist ein relativ sachlicher Bau, aber direkt dahinter steht eine 1891 gebaute Stadtvilla. So ein frühklassizistisches Gebäude, wo die Standesbeamten den Bund fürs Leben abschließen. Einen von denen habe ich dann auch getroffen, den Standesbeamten Markus Hellwig. Und von dem wollte ich erst mal wissen, welche Qualifikation er denn überhaupt hat.
Man wird nicht als Standesbeamter geboren, der Titel wird auch nicht vererbt. Und zur üblichen Ausbildung des gehobenen, nicht technischen Verwaltungsdienstes kommt dann eben noch eine Zusatzausbildung an einer zentralen Akademie für Personenstandswesen im lauschigen hessischen Bergland in Bad Salzschlürf. Sobald man dort also mit Erfolg seine theoretische und praktische Prüfung abgelegt hat, darf man unter anderem Ehen schließen.
Eben Ehen schließen, das klingt so ein bisschen so wie eben Autos reparieren.
Ja, also Zentrale Akademie für Personenstandswesen, ja, das ist ein sehr hübscher Titel. Mhm. Klingt aber nach einem gut dotierten Job.
Ja, und wenn die Menschen, die sich in einer Ausbildung zum Standesbeamten befinden, die werden auch recht früh auf so eine Real-Life-Situation gestoßen, also damit sie mal sehen, wie das eigentlich wirklich ist, welche Anforderungen da an sie gestellt werden. Nicht so wie bei Lehrern zum Beispiel, ne, die so einen langen Studiengang erstmal hinter sich bringen, dann das erste Mal in einem Praktikum landen und feststellen, oh Gott, Schüler, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, aber dann eben nicht mehr zurück können. Und Markus Hellwig, der sagt aber, den Job, den kann eben nicht jeder machen, denn
wir haben mit Menschen grundsätzlich in emotionalen Ausnahmesituationen zu tun. Frisch gebackene Eltern, hinterblieben von frisch Verstorbenen oder Heiratswillige. Wir haben also von Beginn des Lebens bis zu deren Ende, bis zu dessen Ende haben wir dann mit den Kunden zu tun und da muss man manchmal eben auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Fingerspitzengefühl, damit es mit dem Ring am Finger dann auch wirklich klappt.
Und hast du auch die 1-Million-Euro-Frage an den Standesbeamten? Also hast du gesagt, wollen Sie mein Mann werden?
Die 1-Million-Euro-Frage, da muss ich dich jetzt korrigieren, die ist, ob schon mal jemand Nein zu ihm gesagt hat, als er vor Hellwig das Ja-Wort geben sollte und da sagt er, das war auch nicht der Fall.
Was wir allerdings mal haben, Spaß beiseite, sind eben die Paare, die uns versetzen, bei denen die Trauung halt angesetzt ist und wir dann erwartungsvoll vor unserer Villa stehen, auf die Uhr gucken und denken, na, wo bleiben sie denn? Und dann haben wir die Möglichkeiten zu überlegen, also entweder die haben einen Verkehrsunfall oder die haben es sich anders überlegt, zerstritten oder Scheidung, vorzeitige Scheidung mittels Axt oder die sind also räumlich so desorientiert, dass sie bei einem anderen Standesamt vorgefahren sind. All das kann passieren.
Ja, also heute haben wir da übrigens nur gut sortierte Paare erlebt, die nach und nach aus der Villa zum Fototermin herausflanierten. Draußen war übrigens noch so ein Vielspieler, da dachte ich erst, der wäre engagiert worden. Der spielte aber tatsächlich für jedes Brautpaar, was da rauskommt, und hat so einen kleinen Fiedelkoffer, wo er dann Geld einsammelt. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, ob man mit Menschenkenntnis da weiterkommt bei dem Job, den der Markus Hellwig da macht, ob der wirklich so ein Gefühl dafür hat, ob Paare auch tatsächlich zusammenpassen.
Wenn ich die vorher zur Anmeldung habe, dann kann ich mir schon eher mal ein Bild machen. Also es gibt Paare, bei denen sitze ich 20 Minuten im Büro bei der Anmeldung, bis die sich dann irgendwann auf einen Termin für die Eheschließung geeinigt haben, wo ich mir dann denke, okay, wenn das jetzt 20 Minuten dauert, einen Eheschließungstermin zu finden, wie mag dann deren ehelicher Alltag aussehen? Aber zum Glück kriege ich ja davon nichts weiter mit.
Ja, und wer jetzt noch schnell heiraten will, und zwar hier im schönen Zehlendorf, also so einfach ist nicht, das Standesamt Zehlendorf mit seiner schönen Villa und der tollen Freitreppe hat die ersten freien Termine erst im November und da dann auch eher Tage mitten in der Woche. Der Freitag ist schon lange weg.
Ach, das hat der Engel aber schön rausgefunden. Und ja. So ein eloquenter und lockerer Standesbeamter. Aber das kommt davon, wenn man in der Zentralen Akademie für Personenstandswesen studiert hat. Ja, ne?
Genau. Und gehobene Laufbahn. Richtig cool.
Und jetzt erfüllen wir noch einen Wunsch von Markus Hellwig, der, ich würde mal sagen, seinem Beruf nicht allzu fern steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch für den Engel hier erstmal großer Applaus dafür, dass du beide Aufgaben gelöst hast.
Danke.
Was ich dir auch noch im Namen der Geschäftsleitung sagen kann, Michael, also nachdem du jetzt 3 Monate auf hoher See als Captain warst und alle wissen, dass ich keine Witze mache, das war deine Probe für den Wiedereintritt in den Regelbetrieb. Du kannst jetzt das Radio 1 Praktikum machen. Vielen herzlichen Dank. Billy Idol mit White Wedding. Sack. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, 16 Uhr 47 Minuten, jetzt haben es die Kollegen wieder geschafft, nachdem ich hier vermeintlich 4,5 Stunden allein moderierend das Oberwasser hatte, dass ich mich am Ende der Sendung, glaube ich, da nochmal entschuldigen muss. Danke auch nochmal an die Kollegin von sozialen Medien, dass sie genau die Insta-Story gepostet hat, wo ich das Publikum als Scheißpublikum anbrülle. Das muss man im Kontext sehen, ja, das können sie nicht einfach so isoliert rausnehmen. Ich bin nicht zu jedem so. Clemens weiß, wovon ich rede. Das war unter erschwerten Bedingungen in den letzten 1,5 Minuten, beziehungsweise 1,5 Stunden, sagen wir mal in einer fast nebelartigen Knoblauchatmosphäre, die schöne Straße hier aus Zehlendorf. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Wo waren wir hier nochmal? Ich brauche einfach mal Sauerstoff.
Im Cabana Coffee Roasters.
Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Alke. Das ist die Alke, die die Sendung vorbereitet hat. Und die Anne. Und bei unseren Coffee-Roastern, die ganze Zeit hier so sensationellen Kaffee gemacht haben. Bei unserem schönen Engel und bei Ihnen, geneigte Hörerinnen und Hörer, die Sie alle mitgemacht und mitgehört haben, war uns eine besonders große Freude. Ziehen Sie doch auch mal irgendwo hin, dann können wir mal vorbeikommen. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und tschüss.